Schönen guten Abend, liebe Geschwister, auch zu dieser Bibel- und Gebetsstunde. Und heute möchten wir weitergehen in der Apostelgeschichte, weiter im Text in Kapitel 5. Und ich möchte einen kurzen Rückblick geben, damit wir nochmal uns mit hineinnehmen, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind und uns dann ausrichten auf den heutigen Text. Letzte Woche, da waren wir konfrontiert mit dem Thema, wie die erste Gemeinde mit Besitz und Geld umgegangen ist, mit den ersten Gütern. Und wir haben gesehen, dass Gott ihnen sehr gnädig war, dass sie eine große Gnade in der Gemeinde in ihren Reihen hatten über Geschwister, die sich bereitwillig geopfert haben, die Grundstücke verkauft haben, die ihren Besitz hingegeben haben und alles der Gemeinde zur Verfügung gestellt haben. Fröhliche Geber, die Gott liebt. Und wir haben auch gleichzeitig ein Ehepaar gesehen, ein Ehepaar, das von Gott gerichtet und getötet wurde, weil sie Gott und Menschen belogen haben, weil sie versucht haben, innerhalb der Gemeinde selbst groß zu sein. Lügende Spender. Und wir haben uns letzte Woche angeschaut, wie wir selbst auch heute vielleicht nicht das eins zu eins übertragen können, aber von dieser Hingabe lernen können, dass Gott es liebt, wenn wir uns für die Gemeinde hingeben, wenn wir hingebungsvoll und aufopferungsvoll leben und dass Gott uns dadurch auch seine Gnade gibt. Und heute wollen wir weitergehen in dieser Geschichte dieser Gemeinde und haben heute wieder einen Spiegel vor uns. Werden konfrontiert, dass es nicht nur irgendeine Geschichte ist, die Apostelgeschichte, vielleicht auch nicht nur zufällig die erste Geschichte der Gemeinde, sondern es ist ein Spiegelbild für uns, dass auch Gott mit uns eine Geschichte durchlebt. Und heute geht es, wie so oft in der Kirchengeschichte, um den Kampf um die Wahrheit. Der Kampf um Wahrheit. Und wir möchten uns das heute genauer ansehen. Denn seitdem es die Gemeinde gibt, gibt es auch gleichzeitig Verfolgung und Leid. Es dauerte gar nicht so sehr lange in der ersten Gemeinde, bis die Christen dann umgebracht wurden, bis sie verfolgt wurden, bis sie großes Leid auf sich genommen haben. Diese Gunst, die sie vor dem Volk hatten, sie blieb nicht lange, sondern es wurde immer schlimmer. Aber bevor es so wurde, bevor die Ersten umgebracht wurden, bevor dieses große Leid kam, musste sich das erst einmal entwickeln, aber dann zeichnete es sich eigentlich durchgängig ab. In den Versen 12 bis 16 in Kapitel 5, da zeigt uns Lukas, wie die Gemeinde auflebt, wie die Gemeinde gesegnet ist, auch nach diesem schweren Vorfall von Ananias und Sapphira. Und er zeigt auf, wie die Christen selbst von der Gesellschaft geschätzt wurden, von den Menschen um sie herum. Sie haben die Gemeinde geachtet, sie haben sie wertgeschätzt, sie haben sie gerne gesehen. Und obwohl sich viele nicht getraut haben, sich zu der Gemeinde zu bekennen und gemeinsame Sache mit ihnen zu machen, rühmte das Volk diese Gemeinde. Und Gott fügt immer mehr Gläubige hinzu. Es kommen immer mehr Gläubige zum Glauben und es entsteht dadurch auch eine Zeit der Wunder und eine Zeit der Zeichen. Und Gott segnet die Gemeinde dadurch viele Menschen. Sie sitzen an den Straßen und sie warten, bis nur ein Schatten von Petrus, der gerade an ihnen vorbeigeht, auf sie fällt. Viele Kranke, viele Gelähmte, viele Menschen werden zu ihnen gebracht, zu den Aposteln. Und wir sehen, es ist so eine gute Zeit für die Gemeinde. Es soll genauso laufen. So stellen wir es uns auch heute vor, nicht wahr? Gemeinde muss gut sein und alles drumherum. Wir stellen es uns so gut vor, die Bevölkerung um uns herum, die lieben uns, die sind uns wohlgesonnen, die tun uns Gutes. Und dann denken wir, ja, so muss das Leben in der Gemeinde sein. So war es ja auch in der ersten Gemeinde. Aber meistens bleibt es nicht lange so. Meistens verändert sich das. Dieses gute Denken über die Gemeinde seitens von den Menschen, die Gott nicht kennen, bleibt meistens nicht lange so. Wenn wir uns mit der Kirchengeschichte befassen, müssen wir gar nicht so weit schauen. Es fällt uns immer wieder neu auf, dass es eine Sache gibt, die immer wieder neu passiert. Eine Sache, die uns entweder zutiefst demütigen wird oder aber zutiefst ermutigen wird. Denn es gibt Wahrheiten, Wahrheiten, die Christen glauben. Und für diese Wahrheiten sind diese Christen bereit zu sterben. Für diese Wahrheiten sind Christen bereit, sich verbrennen zu lassen. Und sie tun diese Dinge. Der englische Märtyrer Jule Timer, er selbst in der englischen Reformation mitgewirkt hat und dort auch eine sehr wichtige Schlüsselperson war. Er weigerte sich, die königlichen Artikel zu unterschreiben, weil es gegen die Schrift war, weil es gegen die Wahrheit Gottes war. Und er selbst wurde, nachdem er erst eine Zeit lang gefangen genommen wurde, im Schloss Englands eingekerkert, wurde er schließlich selbst auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und er selbst sagte einmal über Verfolgung und über Wahrheit Folgendes: Immer wenn man Verfolgung sieht, ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Wahrheit auf Seiten des Verfolgten ist. Immer wenn man Verfolgung in der Christenheit sieht, ist die Wahrheit auf der Seite, die verfolgt wird. Wenn wir über Verfolgung als Christ nachdenken, dann geht es um mehr als um Randthemen, mehr als um Nebenthemen, die einmal gemacht wurden. Um Verfolgung geht es immer um Wahrheit. Da geht es immer um Gottes Wort, um Gottes Gemeinde. Die Wahrheit, wie Gott sich selbst offenbart, diese wird verfolgt. Und genau darum geht es auch heute. Wir sehen, wie die Wahrheit Gottes im Zentrum von unserem Text steht. Und darüber hinaus sehen wir vier Reaktionen auf diese Wahrheit Gottes. Und diese vier Reaktionen, sie sind nicht nur einmal gewesen, dass wir hier Menschen sehen, die so reagiert haben, sondern wir finden sie heute. Und manchmal durchlebst du vielleicht sogar in deinem Leben diese vier Reaktionen auf Wahrheit. Und wir möchten uns das Stück für Stück anschauen, weil wir heute einen längeren Text vor uns haben. Und ich möchte einmal anfangen mit dem Text aus Apostelgeschichte 5, Vers 17 bis 28. Apostelgeschichte 5. Vers 17. Der Hohepriester aber stand auf und alle, die mit ihm waren, das ist die Sekte der Sadduzäer, und sie wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten die Hände an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die, die mit ihm waren, und sie riefen das Synedrium und die ganzen Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten in das Gefängnis, sie herbeizuführen. Als aber die Diener kamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis. Sie kehrten aber zurück und berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber aufgemacht hatten, fanden wir niemand darin. Als aber sowohl der Hauptmann des Tempels als auch der hohe Priester diese Worte hörte, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies doch werden möchte. Es kam aber jemand und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, sind im Tempel. Stehen da und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor das Synedrium, und der hohe Priester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Die erste Reaktion, die wir hier sehen, ist von diesem Hohen Rat, von diesem Synedrium. Sie greifen die Wahrheit an. Das ist die erste Reaktion, die wir sehen. Sie greifen die Wahrheit an. Was waren das für Menschen, die hier die Apostel verhaften ließen? Der hohe Priester und sein Gefolge, sie kamen, um diese Apostel zu verhaften. Es scheint hier so, dass alle Apostel verhaftet wurden und nicht so wie vorher nur Petrus und Johannes, sondern hier haben sie alle einkassiert, alle mitgenommen. Aber wir sind diese Menschen, die sie hier in Gewahrsam nehmen. Einerseits sind es diejenigen, die bereits vorher Petrus und Johannes gewarnt hatten. Und die ihnen gesagt haben: Redet nicht mehr im Namen von Jesus, predigt nicht mehr dieses Evangelium, wir verbieten es euch. Schau, wie sie es hier in diesem Text nicht mal wagen, diesen Namen auszusprechen, Jesus. Sie wagen es nicht, sie sagen nur: Wir haben euch doch geboten, nicht in diesem Namen zu reden. Und ihr wollt dieses Blut, dieses einen Menschen auf uns bringen. Sie wagen es hier nicht, sich zu verunreinigen, indem sie den Namen Jesus erwähnen. Man merkt, wie sie vorsichtig und distanziert an dieser Sache herangehen und wirklich Angst haben. Aber es sind nicht nur die Menschen, die schon vorher im Gespräch mit Petrus und mit Johannes waren, als sie einmal schon mitgenommen hatten, sondern das sind auch die gleichen Menschen, die verantwortlich für den Tod von Jesus Christus sind. Die gleichen Menschen. Sie waren es, die am lautesten gerufen haben, am lautesten geschrien haben, kreuzige ihn. Das sind die Menschen, die hier mit ihrer Sorge sagen, ihr wollt doch nur das Blut von diesem Menschen auf uns bringen. Und vor allem finden wir unter diesen Menschen einige Sadduzäer. Manchmal lesen wir da nur so drüber und sagen, was ist das schon, Sadduzäer, Pharisäer, ist doch alles irgendwie das Gleiche. Nein, das ist überhaupt nicht das Gleiche, das sind so unterschiedliche Dinge. Wir lesen das so und denken, ja, es waren jetzt Bayern oder Baden-Württemberger. Nein, das ist ganz anders. Das waren Feinde. Die Sadduzäer, sie sahen ihre eigene Richtung eher aus der Richtung von Zadok, dem Hohepriester aus Davids Zeit, und sie waren eher politisch interessiert. Die Sadduzäer, sie haben eher den Einfluss ihrer Zeit im Politischen gesehen. Also als Jesus lebte, waren sie gar nicht mehr so populär im Volk, aber der Großteil der Sadduzäer bildete diesen Hohen Rat. Also das waren so richtig die Politiker der Juden und eigentlich eine ganz große Gegenpartei, eine Konkurrenz der Pharisäer selbst. Im Kern konnten diese zwei Gruppen sich überhaupt nicht leiden, die haben sich gehasst. Aber in einem waren sie sich einig. Sie hatten einen gemeinsamen Feind, Jesus. Und dieser Jesus, der musste weg. Und für diesen Feind haben sie sich gut verbinden können, denn die Sadduzäer, sie waren bekannt für die Vornehmen und für die Reichen. Und sie waren auf Seiten der Römer. Aber die Pharisäer, sie hassten Jesus, seine Lehre vor allem, ihn als Person. Die Sadduzäer hatten eher ein politisches Problem mit Jesus. Er hat ihre Geschäfte zunichte gemacht. Und obwohl sich diese zwei Gruppen gar nicht wirklich leiden konnten, arbeiten sie hier zusammen für diesen gemeinsamen Feind, den sie versucht haben zu beseitigen. Nun, für die Sadduzäer, das müssen wir wissen, war es üblich, dass sie nicht an die Auferstehung glaubten. Sie glaubten nicht an die Auferstehung aus den Toten. Sie glaubten auch nicht an Wunder. Und sie glaubten auch nicht an Engel. Deshalb ist diese Geschichte besonders schmerzhaft für die Sadduzäer gewesen. Weil die Apostel wieder die Auferstehung aus den Toten predigen, weil ein Engel sie aus dem Gefängnis befreit hat und weil sie nicht verhindern können, dass Wunder geschehen. Nee, im Gegenteil, sie vermehren sich durch ihr Verhalten. Und damit machen sie sich den Aposteln selbst zu großen Feinden, weil sie genau das tun, was Jesus getan hat, die Wahrheit Gottes zu verkündigen. Nun, warum wurden diese Apostel verhaftet? Das sagt der Text uns auch eigentlich ganz klar. Drei Gründe, warum die Apostel verhaftet wurden. Erstens hatten sie ja Petrus und Johannes ermahnt. Und sie sagten ihnen, redet nicht mehr in dem Namen Jesus. Ganz offensichtlich waren diese zwei Apostel diesem Befehl nicht nachgekommen. Sie haben einfach weiter gepredigt, so wie es die Gemeinde immer tat. Und deshalb gibt es hier dieses zweite Treffen. Sie werden wieder vorgeladen, wieder gefangen genommen, alle zusammen, die ganze Apostelschaft. Zweitens, die Überzeugungen der ersten Gemeinde waren absolut und ganz offensichtlich entgegengesetzt der Lehren der Sadduzäer. Und das gefiel ihnen gar nicht. Sie wollten das stoppen, sie wollten das umgehen, dass die Auferstehung gepredigt wird, das Wunder geschehen. Aber der dritte und wahrscheinlich wichtigste Punkt, sie waren eifersüchtig. Sie hatten einen riesengroßen Neid. Das war doch die geistliche Elite. Und jetzt wollte niemand mehr von ihnen etwas wissen und sie liefen diesen Fischern und Bauern nach. Man achtet diese Menschen, die so einfach sind, nicht studiert, nicht gelehrt, nicht ausgebildet. Aber ihnen läuft man nach, während man selbst für das Volk keine Rolle mehr spielt. Die Jünger waren ganz normale Menschen, ganz einfache Leute. Und Gott gab ihnen all das, was sie hatten. Die Sadduzäer waren gebildet und studiert, aber nicht mehr angesehen und sie waren unglaublich eifersüchtig. Nun, daraus sehen wir, wie gravierend die Unterschiede sind, wenn Gott am Werk ist. Aus menschlicher Sicht würden wir vielleicht sagen, die Jünger, sie werden hier vorgeladen, die Apostel stehen jetzt hier vor Gericht, werden angeklagt. Und wir würden vielleicht sagen, die Apostel haben keine Chance, menschlich gesehen, ungebildet. kaum etwas vorzuweisen. Schlechte Karten. Sie haben keine Bildung, keine gute Methodik. Sie gehen einfach drauf los. Sowas geht nie lange gut. Aber hier sehen wir so eine gute Grundwahrheit, die die Gemeinde schon immer auf ihrer Seite hatte. Wenn Gott am Werk ist, wenn Gott derjenige ist, der wirkt und der arbeitet, seine Wahrheit angegriffen wird, können sich solche schlechten Karten aus menschlicher Sicht ganz schnell in gute Karten verwandeln. Die Apostel, sie werden gefangen genommen und sind einige Stunden im Gefängnis und sie gehen mit. Sie zetteln keinen Aufstand an, sie gehen einfach mit dieser Tempelwache, die sie abholt, mit. Und in der Nacht kommt ein Engel und befreit sie, sodass es niemand merkt. Und während die Kläger dann kommen, um sie befragen zu wollen, ist auf einmal niemand da und keiner versteht, wo sind diese Männer? Wir haben sie doch gefangen genommen. Und dann hören sie, ja, sie sind im Tempel und die lehren dort. Gott lässt diesen Plan von diesem Hohen Rat nicht gelingen. Er gebraucht sogar genau die Werkzeuge, von denen die Sadduzäer meinen, dass es sie nicht gäbe und sie verhindern wollen, wo sie abstreiten, dass es diese gibt. Diese Werkzeuge gebraucht er, um sich ihnen in den Weg zu stellen. Aber die Sadduzäer und der Hohe Rat, sie sind nicht leicht unterzukriegen und sie lassen die Apostel wiederholen. Aber in der Art und Weise, wie der Hohepriester redet, merken wir, wie klein er ist. Er weiß und er bestätigt, dass die Gemeinde wächst. Und er bestätigt, dass sie ja nicht aufhören, diesen Namen Jesus zu predigen und dass sie ja keine Angst hätten vom Hohen Rat und dessen Autorität nicht würdigen würden. Es erweckt hier immer wieder den Anschein, als wären die Apostel hier angeklagt. Aber eigentlich sind sie es nicht. Eigentlich ist der Hohe Rat hier angeklagt von den Aposteln selbst. Der Hohepriester zeigt uns eigentlich nur Furcht. Eigentlich rühmt dieser gottlose Mann, der sich als Mann Gottes ausgibt, die Gemeinde und das Werk Gottes. Habt ihr es gemerkt? Er sagt, ihr habt ganz Jerusalem mit dieser Lehre erfüllt. Eure Worte, euer Evangelium erreicht ganz Jerusalem. Es ist überall. Und ihr hört nicht auf, diesen Namen zu predigen. Eigentlich rühmt er dieses Werk Gottes. Denn er weiß, wenn die Apostel recht haben, wenn das die Wahrheit Gottes ist, dann sind sie schuld an dem Tod Jesu. Dann ist dieses Blut an ihren Händen. Und so können wir weiter in diesem Text beobachten, dass diejenigen, die versuchen, die Wahrheit Gottes anzugreifen und sich gegen die Wahrheit Gottes zu stellen, kein Gelingen haben werden. Irgendwann wird dieser Weg scheitern. Irgendwann wird dieser Weg aufhören. Sie haben hier keinen Erfolg. Oft ist es so, dass Menschen sich gegen Gott stellen. Oft ist es so, dass Menschen sich gegen die Wahrheit stellen und sagen, bleib mir weg mit deiner Bibel, ich will von dem gar nichts hören. Und sie gehen diesen Weg und sie klagen Gott an und sagen, Gott, du hast Leid in meinem Leben zugelassen. Gott, du hast das zugelassen und du hast dieses getan. Und sie klagen Gott an und tun so, als ob Gott auf der Anklagebank sitzen würde. Aber irgendwann wendet sich dieses Blatt. Dann werden sie nichts mehr anzuklagen wissen. Dann werden sie nichts mehr sagen können. Dann müssen sie vor diesem Gott stehen. Dann müssen sie dieser Wahrheit, die sie verleugnet haben, gegen die sie sich gestellt haben, ins Auge sehen. Und sie müssen sich demütigen. Denn diese Wahrheit wird überleben. Das Zweite, das wir sehen können, die zweite Reaktion, ist, dass die Wahrheit bezeugt wird. Sie wird bezeugt. Lasst uns hier ein Stück weiterlesen. In Apostelgeschichte 5, Vers 29. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Was tun die Apostel hier? Sie sind standhaft. Sie sind standhaft für den Herrn. Sie lassen sich nicht einschüchtern. Sie lassen sich nicht in die Ecke treiben. Sie stehen fest auf ihrem Platz. so wie Petrus und Johannes es bereits vorher getan haben, beim ersten Mal vor diesem Hohen Rat, so tun sie es hier wieder. Wir müssen merken, das sind die gleichen Männer, die noch vor wenigen Wochen weggelaufen sind, weggerannt sind, eingeschüchtert wurden, Jesus verleugnet haben, nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten für diesen Moment, alle ihren Herrn und Meister im Stich gelassen haben. Aber jetzt stehen sie da felsenfest als Botschafter, die sich nicht mehr fürchten vor Menschen, die sich fürchten vor Gott. Sie kennen keine Menschenfurcht mehr. Sie kennen nur noch Gottesfurcht. Wir lesen vielleicht diese Geschichte und sehen kurz danach Stephanus, wie er selbst als erster Mann stirbt für Jesus Christus. Und uns wird bewusst, diese Männer stehen da nicht einfach so, weil sie ein kleines Bußgeld dafür bekommen würden oder weil sie dafür schief angeschaut werden würden, sondern das, warum sie stehen dort für ihr Leben. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Und sie stehen dort vor ihnen und sagen, wir können euch nicht gehorchen. Es geht einfach nicht. Wir können das nicht tun, wenn ihr uns verbietet, über Jesus Christus zu predigen. Wir müssen es tun. Wir können nicht anders. Wir müssen zu dieser Wahrheit stehen. Die Wahrheit gibt uns keine andere Möglichkeit, als fest zu ihr zu stehen. Wir müssen Gott gehorchen. Und ich schaue, worum es ihnen geht. Ihnen geht es nicht um detaillierte Fragen des Gemeindelebens. Hier geht es hier nicht um einzelne Fragen im Ausleben von christlichen Werten oder Methoden, wie die Gemeinde leben darf. Hier geht es um Jesus. Hier geht es um die Wahrheit. Hier geht es um das Evangelium. Und Gott gebietet uns nicht, um gewisse Werte sterben zu müssen oder gewisse Traditionen am Leben halten zu müssen oder für Methoden zu kämpfen, wie wir Gemeinde leben und Gemeindewachstum verstehen, sondern er gebietet uns nur, in seinem Namen zu kämpfen und zu der Wahrheit Gottes zu stehen und für das wahre Evangelium einzutreten, wenn es sein muss, auch für dieses wahre Evangelium bereit zu sein, zu sterben. Diese Apostel leben das vor, wie sie aus Kraft des Heiligen Geistes vor diesen Männern stehen und nicht dieser Einschüchterung Folge leisten, sondern vielmehr Gott gehorsam sind. Und nicht nur das, dass sie sagen, okay, lasst uns einfach getrennte Wege gehen, wir gehen irgendwo anders hin und machen euch hier mitten in eurem Zentrum keinen Ärger. Nein, sondern sie machen es genau anders. Sie verkündigen jetzt treu das Evangelium. Und Petrus ergreift das Wort, wie es meistens der Fall war. Und was sagt er? Er beleuchtet nicht irgendwelche Punkte von Gemeinsamkeiten und sagt, wisst ihr, eigentlich glauben wir an den gleichen Gott und wir haben da eine gemeinsame Basis und wir können doch erstmal uns hinsetzen an einen Tisch und überlegen, wo sind unsere gemeinsamen Punkte und dann können wir doch einfach mal ins Gespräch kommen. Er beleuchtet nicht irgendwelche Aspekte des Gemeindelebens, weil ja in letzter Zeit das gut gelaufen war und sie anerkannt wurden vom Volk und sagt, wisst ihr, wie viele Menschen gesund geworden sind? Wir sind so wie das Rote Kreuz und wir können echt gute Dinge tun und wir können auch irgendwie gemeinsam arbeiten. Und er sucht keinen Weg, wie sie das irgendwie gemeinsam tun könnten. Er sucht keine Gemeinsamkeiten, wie Christen und Sadduzäer keine Gemeinsamkeiten haben können. Nein, sondern was macht er? Er redet über das Evangelium. Und wenn immer du mit Menschen in Kontakt bist und mit ihnen eine gemeinsame Basis haben willst, mögen sie dir sonst noch etwas über Jesus sagen. Wenn im Evangelium keine Gemeinsamkeit ist, dann gibt es keine Gemeinsamkeit. Dann ist es nicht der gleiche Herr. Über viele Dinge kann man reden und mit vielen anderen Dingen kann man zusammenleben, aber nur, wenn es eine Gemeinsamkeit im Evangelium gibt. Immer wieder wird das verwechselt. Man schaut sich die Dinge an, die einen verbinden. Aber letztlich ist es egal, was einen verbindet, wenn es nicht das Evangelium ist. Wenn Menschen nicht dieselbe Botschaft, das vollständige Evangelium, glauben über Jesus Christus, ist niemals ein gemeinsamer Weg möglich. Dann gibt es nur noch diese Konfrontation. Alles andere wäre nur auf Kosten der Wahrheit. Alles andere würde uns nur die Wahrheit kosten. Also Petrus, er geht nicht einen Schritt zurück und versucht, wie er sich jetzt rauswinden kann aus dieser Sache. Nein, sondern er bringt das Evangelium hier nochmal auf den Punkt. In aller Klarheit, in aller Klarheit. Und wenn es eine Sache gibt, die wir unbedingt von Petrus lernen müssen für unser eigenes Leben, und das zieht sich durch die Apostelgeschichte, wie Petrus war, dann ist es das, setze das Evangelium niemals voraus. Denke niemals, dass dein Gegenüber ja schon alles wüsste. Wir dürfen niemals das Evangelium voraussetzen, egal wo wir sind, egal mit wem wir es zu tun haben und mit Menschen reden. Vielleicht denkst du, deine Kinder kennen schon das Evangelium. Ist egal. Rede ständig über dieses Evangelium. Rede darüber auf verschiedene Weise, damit diese herrliche Botschaft immer auf deinen Lippen ist und deine Kinder es immer von dir hören. Du hast vielleicht einen ungläubigen Partner und denkst, er kennt ja das Evangelium. Hör nie auf, darüber zu reden. Rede nicht, setze nicht voraus, dass er es ja kennen müsste oder dass er es kognitiv schon mal begriffen hätte. Wir müssen ständig darüber reden. Du hast deinen Nachbar vielleicht schon ein paar Mal mit in die Gemeinde genommen und denkst, er kennt das Evangelium. Lass dich davon nicht beirren. Denke nicht, dass er schon alle Dinge weiß. Rede darüber. Lass es auf deinen Lippen sein, egal wo du bist. Wir dürfen nicht einfach über Dinge reden, die in der Gemeinde passieren oder die irgendwo sind, ohne das Evangelium hier an erster Stelle zu haben. Wir müssen das Evangelium immer vor Augen haben und mit Menschen darüber reden. Wenn wir diese Botschaft lieben, dann wird sie niemals für uns langweilig sein. Dann wird sie uns immer leuchtende Augen schaffen, immer helle Herzen schaffen, die auf Gott ausgerichtet sind. Wir werden niemals genug davon haben. Also wie macht Petrus das? Er macht es in aller Klarheit. Er versucht nicht irgendwie einen Weg zu finden, sondern er macht es in aller Klarheit, genauso direkt wie vorher. Er predigt das ganze und das vollständige Evangelium und er fängt an und sagt, Jesus, er wurde ermordet, übrigens von euch. Ihr selbst habt ihn getötet, ihr selbst habt ihn ans Kreuz genagelt. Er sagt es ganz klar und frei heraus. Jesus ist tot gewesen, durch eure Hand getötet. Der bleibt dabei nicht stehen, wir bleiben manchmal dabei stehen, aber er geht weiter und sagt, Jesus wurde auferweckt von den Toten. Er ist nicht tot geblieben, er wurde auferweckt. Er lebt, auch heute. Aber nicht irgendwo hier als Mensch weiter, sondern er ist Herr über allem. Er ist hoch erhöht, Gott hat ihn zu sich geholt, Gott hat ihn entrückt und er ist oben als Herrscher, als König. Er ist der Heiland über alles. Alles ist ihm unterstellt. Und dann schwenkt er diesen Spiegel hinüber auf die Menschen, die ihm zuhören und sagt, und ihr sollt an ihn glauben und ihr sollt Buße tun, ihr sollt diesem Wort Gottes gehorsam sein. Bekräftigt diese Dinge nochmal und zeigt auf, wir sind Zeugen davon. Wir haben das gesehen, wir haben das miterlebt. Manchmal bleiben wir bei diesem Evangelium erklären und bei diesem Aufruf stehen und vergessen diesen Punkt und sagen, Moment mal, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ich rede, weil genau das ist in meinem Leben passiert. Genau das hat Gott in meinem Leben getan. Zu 100% weiß ich, wovon ich rede. Petrus, er lässt hier keine Möglichkeit aus. Er scheut sich nicht, klar und fest zu diesem Evangelium zu stehen und es zu predigen. Und wir stehen da und sagen, jawohl, Petrus, du bist einer von uns. Du hast genau das Richtige gemacht. Ein waschechter Christ, so machen wir Christen das. Ja? Ja, Petrus hat es richtig gut gemacht, hat die Gnade von Gott bekommen, sich vor diese Menschen zu stellen und aus Gottesfurcht zu handeln. Auch wir können zu dieser Gottesfurcht gelangen. Oft fehlt uns vielleicht noch ein Stück. Und wir stellen uns oft und gerne auf die Seite der Apostel, aber ich schaue in mein Leben und stelle immer wieder fest, dass in meinem eigenen Leben die Menschenfurcht manchmal größer ist, als ich denke. Die Menschenfurcht manchmal mich zurückhält, so klar dieses Evangelium weiterzugeben. Wir hatten letztens eine Situation, wir waren im Urlaub und meine Kinder fahren mit dem Fahrrad immer herum und da war so ein Wohnwagen, der ein Herkules-Symbol hatte. Und ja, einer meiner Söhne bleibt dann stehen und redet mit dem Besitzer dieses Wohnwagens, sie haben einfach alle abgeklappert und waren überall mal stehen geblieben, um mit allen alle kennenzulernen und sich die Namen zu merken. Und dann sagt dieser Mann, wisst ihr, ja, das Herkules-Gott, kennt ihr den und so. Und einen Abend vorher haben wir in der Familienandacht über das goldene Kalb gesprochen. Und dann klärten meine Söhne ihn auf und sagten, nein, es gibt nur einen Gott. Und jeder, der andere Götzen anbetet, kommt in die Hölle. Und wir standen da und haben unsere Jungs dann rübergewunken und gesagt, komm mal her, wir sind hier. Aber sie haben es ganz klar verkündigt. Es gibt nur einen Gott, den wir anbeten dürfen. Und sie hatten keine Angst vor diesen Menschen. Und mich hat die Angst, die Menschenfurcht schon leicht gepackt, als meine Söhne ihn dann sagten, wenn er noch Fragen hätte, könnte er mich aufsuchen. Ja, ist nicht so weit gekommen. Aber ich merke, wie die Menschenfurcht selbst sich immer wieder einen Weg sucht. Sagt, nein, nicht so klar. Mach's nicht so hart. Lass noch andere Optionen offen. Ja, du kannst das so sehen, ich sehe das so. Nein, es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit und unsere Aufgabe ist, diese eine Wahrheit zu bezeugen. Wisst ihr, in meinen Vorbereitungen stieß ich einmal wieder auf die Zeit von Richard Wurmbrand und wie er von seiner eigenen Familie getrennt wurde. Und ich befasse mich gerade etwas mehr mit der Geschichte dieses Mannes. Er wurde selbst einmal gefangen genommen, er wurde oft gefangen genommen, aber in diesem einen Fall wurde er gefangen genommen, von seiner Frau weggerissen. Und er wusste nicht, was mit seiner Frau passiert. Und in der gleichen Zeit, kurz danach, wurde seine Frau auch gefangen genommen. Und ich möchte einen Ausschnitt lesen aus seinem Buch, wo er vor allem über die Gefangenschaft dieser Frauen spricht. Die Frauen wurden zu harter Arbeit beim Bau eines Kanals gezwungen. Sie hatten dieselbe Arbeitslast zu tragen wie die Männer. Selbst im Winter mussten sie Erde schaufeln. Prostituierte wurden zu ihren Aufseherinnen gemacht und überboten sich gegenseitig darin, die Gläubigen zu quälen. Meine Frau hat Gras gegessen wie das Vieh, um am Leben zu bleiben. Die ausgehungerten Gefangenen verzehrten bei diesen Kanalarbeiten selbst Ratten und Schlangen. Eine der Belustigungen der Wächter an den Sonntagen war es, Frauen in die Donau zu werfen, sie dann herauszufischen, sich in den nassen Kleidern über ihre Körper lustig zu machen und sie dann wieder zurück ins Wasser zu stoßen, um erneut herauszufischen. Auch Sabina wurde auf diese Weise in die Donau geworfen und dem allgemeinen Gelächter preisgegeben. Mein Sohn musste auf der Straße leben, als seine Eltern ihm entrissen wurden. Mihai war schon in der Kindheit sehr religiös und immer interessiert an Glaubensfragen gewesen, aber im Alter von 9 Jahren verlor er seine Eltern und machte eine Glaubenskrise durch. Er wurde verbittert und stellte alle seine früheren religiösen Anschauungen in Frage. Er hatte Probleme, die Kinder in seinem Alter normalerweise nicht haben, denn er musste bereits in diesem Alter sich selbst um seinen Lebensunterhalt kümmern. Es war nämlich ein Verbrechen, Familien verfolgter Christen zu helfen. 2 Frauen, die sich seiner angenommen hatten, wurden verhaftet und so schlimm zugerichtet, dass sie fortan als Krüppel dahin vegetieren mussten. Eine Frau, die ihr Leben riskierte, um unserem Sohn in ihrem Haus aufnahm, wurde zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt, für das Verbrechen, einem Kind von politischen Gefangenen geholfen zu haben. Ihr wurden im Gefängnis alle Zähne ausgeschlagen und mehrere Knochenbrüche zugefügt. Sie wird niemals mehr arbeiten können. Das erleiden Menschen, die zu dieser Wahrheit stehen. Das erleiden Menschen, die diese Wahrheit Gottes bezeugt haben. Vielleicht nicht gerade in unserer Zeit, aber das müssen wir uns bewusst werden, um welchen Kampf es hier geht, um welchen Preis es hier geht. Und deshalb ist es so wichtig, uns mit dieser Geschichte der Gemeinde auseinanderzusetzen, denn genau das ist der Preis der Wahrheit, den wir zu zahlen haben. Vielleicht hörst du diese Geschichte und es ist nur ein ganz kleiner Teil und fragst dich zu Recht, ob du bereit bist, diesen Preis zu bezahlen. Wir scheinen in einer Welt zu leben, in der wir uns gar nicht so sehr entscheiden müssen. In der wir uns gar nicht so sehr entscheiden müssen, diesen Preis zu zahlen. Aber wir dürfen uns nicht einreden und nicht den Fehler begehen, zu meinen, wir hätten keinen Preis zu bezahlen. Wie oft stellen wir die Wahrheit Gottes manchmal beiseite und lassen uns nicht mehr so sehr davon begeistern. Lassen sie nicht mehr im Fokus unseres Lebens sein und nehmen vielleicht stattdessen unser Handy in die Hand, um uns selbst zu kümmern, uns selbst zu füttern. Diesem ganzen weltlichen Einfluss, der darin zu finden ist, manchmal vielleicht sogar geistliche Inhalte, aber so schnell abgelenkt sind von anderen Dingen, die Möglichkeit, unser Denken, unser Handeln, unsere Worte zu steuern, unser Herz. Wie schnell geben wir den Medien die Möglichkeit, unseren eigenen Egoismus zu fördern, indem wir vielleicht Statusmeldungen posten oder Stories, damit andere unser Leben sehen, damit andere sehen, wie gut es dir geht, damit andere sehen, was du alles in deinem Leben hast. Und statt dass wir vielleicht demütig zurückgezogen sein würden, um die Wahrheit Gottes zu studieren, damit unser Leben voll und ganz auf ihn ausgerichtet ist, wollen wir gesehen werden, wollen wir wahrgenommen werden im Alltag von anderen Menschen und wollen uns bemerkbar machen. Wie oft ist es so, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns so verlocken in dieser Welt. Unser Besitz, wie wir es letzte Woche gehört haben. Beziehungen, von denen wir Erfüllung suchen. Alles Dinge, wo es viel mehr um uns geht, als um die Wahrheit Gottes. Im Leben als Christ geht es nicht darum, Anerkennung zu bekommen oder Ruhm zu haben. Eigentlich geht es als Christ darum, zu leiden. Das ist die Kernbotschaft. Wir wünschen uns die Herrlichkeit Jesu in unserem Leben. Aber weißt du, wie du die Herrlichkeit Jesu in deinem Leben sehen kannst? Solange du hier auf dieser Welt bist, durch Leiden. Wir werden in keiner anderen Sache in diesem Leben dieser Herrlichkeit Jesu teilhaftiger als durch Leiden. Bereit zu sein, zu leiden für ihn. Später, wenn wir bei ihm sein werden, müssen wir nicht mehr leiden. Dort werden wir die volle Herrlichkeit Gottes sehen. Aber hier werden wir Jesus teilhaftig, indem wir bereit sind zu leiden. Bist du bereit, zu dieser Wahrheit Gottes zu stehen? Vielleicht wird sie dich dein Leben kosten. Oder deine Familie, oder deinen Besitz, oder deine Arbeit, oder dein Smartphone, oder deine Denkweisen, dein Zeitmanagement. Aber sie ist es wert. Diese Wahrheit ist es wert. Wen habe ich im Himmel, und neben dir habe ich nicht auf nichts Lust auf dieser Erde, sagt der Psalmist. Wir sehen die Apostel, wie sie uns das vorleben und zu dieser Wahrheit stehen. Und gleichzeitig sehen wir, wie ein anderer Mann die Bühne betritt, Gamaliel, was uns zum dritten Punkt führt. Und ich möchte weiter diesen Text lesen und seinen Rat lesen, den er dem Hohen Rat gibt. Sie alle wurden, als sie es hörten, durchbohrt und beratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber einer in dem Synedrium auf, ein Pharisäer mit dem Namen Gamaliel, ein Gesetzeslehrer angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl die Leute, eine kleine Zeit hinauszutun, also die Apostel. Und er sprach zu ihnen: Männer von Israel, seht euch vor wegen dieser Menschen, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst jemand sei, dem sich eine Anzahl von etwa 400 Männern anschloss. Der ist getötet worden. Und alle, so viel ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Einschreibung und machte das Volk abtrünnig sich nach. Auch er kam um und alle, so viel ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasst sie. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Sie hörten aber auf ihn. Also diese Worte von Petrus haben Großes ausgelöst in diesem Hohen Rat. Sie wollten sie eigentlich schon umbringen. Sie schaukeln sich gegenseitig auf, um das zu tun. Und Gamaliel stellt sich ihnen in den Weg und schickt die Apostel einmal heraus, um Folgendes zu tun. Er will die Wahrheit umgehen. Er will die Wahrheit umgehen. Er lässt Dinge so stehen, wie die Apostel sie gesagt haben. Aber er rät ihn davon ab, sie zu töten. Er nennt dann mehrere Personengruppen, die es in dieser Zeit gab, die bekannt waren und anderen Menschen folgten. Er erzählt dann Theudas auf und erzählt, wie einige hundert Menschen ihm folgten und er starb und damit auch seine Ideologie. Und dann zerstreute sich diese Gruppe, aber auch genauso Judas, der Galiläer, der abtrünnig war und er starb. Und auch die Menschen, die ihm folgten, sie waren dann auch nicht mehr dabei. Also hat er eine These und stellt diese These auf und sagt, lasst sie doch einfach mit ihrer Wahrheit. Lasst sie doch einfach. Seid doch ein wenig tolerant. Wenn es von Menschen ist, dann wird es sowieso sterben. Und wenn es von Gott ist, dann können auch wir dieses Werk nicht zerstören. Nun, Gamaliel war ein Mann, der einen halb guten Rat abgegeben hat. Sein Rat war zur Hälfte gut. Eine Sache, die er sagte, war sehr gut, eine Sache, die er sagte, war überhaupt nicht gut. Erstens sagte er, dass eine Sache, wenn sie nicht von Gott ist, sondern von Menschen, nicht fortbestehen kann. Aber wenn wir heute in die Welt schauen, sehen wir viele religiöse Richtungen, die nicht von Gott sind. Zum Beispiel der Islam. Und den gibt es schon richtig lange. Er besteht über viele Völker, über viele Generationen und entwickelt sich immer weiter. Er wird auch in unserer Welt immer populärer. Nur weil eine Sache nicht von Gott ist, heißt es nicht, dass es nicht fortbestehen könnte. Manchmal verbreitet sich die Lüge viel schneller als die Wahrheit. Manchmal braucht es viel länger, eine Lüge auszuräumen, die sich wie ein Lauffeuer verbreitet, während man mit der Wahrheit von Tür zu Tür geht. Der Teufel hat großes Interesse, Glaubensrichtungen, in denen das Evangelium keinen Platz hat, zu fördern, weil Menschen nach etwas suchen, woran sie glauben können. Damit hat Gamaliel nicht recht. Nur weil etwas nicht von Gott ist, heißt es nicht, dass es nicht fortbestehen könnte. Die Welt ist voll von Sünde, von Menschen, die schlau sind, Menschen, die etwas voranbringen können. Und der Teufel selbst, den die Bibel einen Menschenmörder von Anfang an nennt. Aber Gamaliel hat auch auf der anderen Seite recht, wenn er sagt, dass Gottes Werk nicht zerstört werden kann. Wenn es von Gott ist, dann können wir es nicht zerstören. Wenn eine Sache von Gott ist, dann muss sie bleiben, dann wird sie bleiben. Gott kann nicht sterben, weil die Dinge, die er tut, sind ewig. Sein Rat war nicht besonders weise. Aber er war kein Sadduzäer, sondern ein Pharisäer und wollte diesem Ruhm der Ermordung dieser Apostel nicht zustimmen. Da hilft es kurz zu verstehen, wer Gamaliel eigentlich war. Ein sehr besonderer Mann, der sehr hoch geachtet wurde. Und als er starb, da sagten sie über ihn, die Juden, als Rabbi Gamaliel starb, schwand der Ruhm des Gesetzes und die Reinheit und die Enthaltsamkeit. So ein Mann war das. Als er starb, da starb auch dieser Ruhm des Gesetzes. Ein Mann, der sehr viel Einfluss hatte und derjenige, der Paulus selbst ausgebildet hatte. Und obwohl Gamaliel in seinen Anwendungsfragen eigentlich eher liberal war, würden wir sagen, und viele Dinge, die Juden sehr streng nahmen, er gar nicht so streng genommen hatte, hat er so einen großen Einfluss und war so eine große Autorität in diesem Hohen Rat, dass diese Sadduzäer ihm glaubten und auf ihn hörten. Er ließ sich hier nicht von Gefühlen leiten, sondern setzte auf den Verstand von diesem Hohen Rat. Aber er war ungläubig und er verachtete Jesus, er verwarf Jesus. Er setzte Jesus einfach auf die Stufe von zwei solchen Rebellen, die gerade mal ein paar hundert Menschen hinter sich hatten, die sicherlich nicht so gepredigt hatten wie Jesus, sicherlich nicht 5.000 und 4.000 Mann gespeist haben, sicherlich nicht mehrmals den Tempel gereinigt hatten, sicherlich nicht solche Predigten gehalten haben, dass ihm so viele Menschen nachgelaufen sind, so viele Heilungen, so viele Dinge getan, so viele Wunder. Er setzt ihn einfach auf diese Stufe von solchen zwei Rebellen. Er lehnt diesen Messias ab, sagt, es ist doch nur ein Rebell. Irgendwann stirbt diese Religion einfach ab. Lass sie doch einfach machen. Er schenkt der Gemeinde keinen großen Glauben und erwartet auch nicht, dass die Gemeinde weiter wachsen würde. Und auch wenn er hier die Gemeinde gar nicht so sehr angreift, sondern Gott ihn dazu gebraucht, dass die Apostel weiterleben können, umgeht er die Wahrheit und sagt, ja, wir werden sehen. Wir werden schon irgendwann sehen. Aber die Wahrheit zu umgehen, einfach mal abzuwarten, ist eine Ablehnung des Evangeliums. Einen neutralen Weg zu gehen, ein Weg, der weniger schmerzhaft ist, weniger auf Konfrontation geht, ist ebenfalls ein Weg der Lüge. Es gibt keinen einfachen Weg mit dem Glauben. Es ist nur ein Weg der Lüge mit Verkleidungsbonus. Gamaliel hat einerseits Angst, sein Gegner Gottes zu werden und gegen Gott zu kämpfen. Aber diese Angst, sie bringt ihm zu so einem schlechten Rat, obwohl gerade er dazu fähig sein müsste, diese Belege zu prüfen von den Aposteln, sie nachzuvollziehen. Aber er geht diesen Liberalen, diesen Mittelweg und kommt letztendlich ebenfalls an diesem Punkt des Unglaubens heraus. Vielleicht kämpfen wir nicht immer gegen die Wahrheit. Vielleicht kämpfen Menschen nicht immer, fragen vielleicht sogar manchmal nach über den Glauben. Aber wenn es ihnen dann zu weit geht, und dann sagen sie, okay, wir werden sehen. Wir werden am Ende sehen, wer recht hatte. Geh du deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Sie wollen nicht die ganze Wahrheit Gottes annehmen. Und schließlich die vierte Reaktion, die Wahrheit wird verkündigt. Ich lese noch ab Vers 40. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden, und ließen sie frei. Sie nun gingen vom Synedrium weg, voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und jeden Tag im Tempel und in den Häusern hörten sie nicht auf zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Die Apostel werden also wieder hineingerufen und verprügelt. Und sie blieben am Leben, weil Gott sie vor diesen Sadduzäern durch Gamaliel bewahrt hat. Aber was machen sie? Sie sagen nicht, Männer, wir müssen an unserer Struktur arbeiten, wir brauchen eine bessere Methodik, wir müssen schauen, dass es besser läuft, wir müssen an unserer Evangelisationsstrategie arbeiten. Nein, sie machen genauso weiter, wie sie aufgehört haben. Treu das Evangelium zu verkündigen. Zwei Dinge sehen wir hier, die wir von der ersten Gemeinde lernen können, wie sie diese Wahrheit verkündigt haben. Erstens hatten sie Freude im Leid. So wichtig, sie hatten Freude im Leid. Sie erleben Freude im Leid, weil sie geschlagen werden und weil sie verprügelt werden und weil sie Druck bekommen und sie gehen voll Freude nach Hause. Nicht, weil sie freigelassen worden sind. Weiß nicht, ob du es gemerkt hast im Text. Nicht, weil sie frei sind, gehen sie voll Freude nach Hause, sondern weil sie gewürdigt worden sind, für den Herrn verprügelt zu werden. Für sie war es eine Ehre, ein Geschenk, für Gott geschlagen zu werden. Das hört sich eigentlich in unseren Augen aus dieser westlichen Welt schon fast krank an, oder? Sie freuen sich nicht, weil sie Schläge mögen, weil sie Schmerzen mögen, sondern weil sie Jesus durch Leiden ehren können. Nichts bringt uns so sehr auf die Ebene von Jesus, als für ihn leiden zu dürfen. Ein Geschenk, es ist ein Geschenk für uns. Wir hören es immer wieder in der Kirchengeschichte, wie Menschen für ihn gelitten haben. Ich las in den letzten Tagen auch aus der kommunistischen Zeit folgenden Satz. Wir predigten und sie schlugen uns. Wir waren glücklich darüber zu predigen, sie waren glücklich darüber uns zu schlagen. Letztlich war also jeder glücklich. Ja. Als Christen sind wir die einzigen Menschen auf dieser Welt, die wirklich Freude im Leid empfinden können. Die nicht Freude im Leid empfinden, weil sie bald aus diesem Leid herausgekommen sind, sondern die Freude im Leid empfinden, weil sie darin Jesus gleichgestaltet werden. Und wie oft sind wir in unserem Leid, in unserer Krankheit, in unseren Schmerzen, wenn wir irgendetwas für unseren Herrn erleiden dürfen und sagen dann, ich will einfach nur raus. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Ich will, dass mein Leben wieder so schön ist wie früher. Aber Gott will uns in dieses Leid führen, damit wir lernen, dort ihm teilhaftig zu werden. Wir dürfen diesen Fußstapfen Jesu folgen und Leid erfahren. Und das ist notwendig für uns. Aber wir sehen auch etwas anderes. Sie fangen an, jeden Tag für Jesus zu brennen. Wir sehen, sie brennen für Jesus und sie predigen und sie hören nicht auf zu predigen. Nicht nur sonntags, nicht nur der eine Prediger, der sonntags dann auf der Kanzel steht und die Leute um sich schart. Jeden Tag. Sie sind jeden Tag im Tempel. Sie sind jeden Tag und predigen, nicht nur am Sonntagmorgen. Sie wollen Gott alle Ehre bereiten, jeden Tag dienen. Aber nicht nur die Zeit ist auffällig, sondern auch der Ort. Nicht nur im Tempel, nicht nur an diesem einen Ort, wo die Menschen wissen, dort ist die Gemeinde an dem Tempel. Nein, in den Häusern. Sie sind überall. Sie sind überall und verkündigen das Evangelium, egal wo sie sind, überall und zu jeder Zeit. Diese Geschwister, sie brennen für den Herrn. Feuer und Flamme für Jesus. Möge Gott unsere Herzen erreichen, wenn wir über dieses Zeugnis dieser ersten Gemeinde nachdenken, dass auch wir immer wieder neu brennende Herzen bekommen. Kein gefühlsbetontes Christsein zu leben, sondern ein Christsein, das auf die Wahrheit ausgerichtet ist, das die Wahrheit durch und durch kennt, die Wahrheit durch und durch studiert, sich täglich ernährt, viel mehr aus dem Wort Gottes als aus Nahrung, die auch unser Körper braucht, sodass wir die Wahrheit lieben, sie kennen, sie studieren und sie immer hochholen, wenn wir nur können. Wir haben heute diese vier Reaktionen auf Wahrheit gesehen. Diese vier Reaktionen, die können wir auch heute noch sehen. Können wir heute sehen, auch in unserem Leben, vielleicht manchmal sogar alle vier. Ich will uns einladen, dass wir uns hier hinterfragen in unserem eigenen Leben. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du die Wahrheit Gottes angreifst. Manchmal vielleicht gar nicht offensichtlich, aber vielleicht hast du das schon öfter erlebt, dass Menschen gegen die Wahrheit kämpfen und Menschen die Wahrheit nicht annehmen wollen. Das kann auch in uns passieren. Es fällt uns dann immer auf, wenn Gott uns überführt in einer Predigt oder durch das Lesen seines Wortes und wir uns in Gedanken weigern und sagen, nein, ich will das jetzt nicht hören. Ich will das jetzt nicht annehmen. Ich will jetzt nicht hören, dass ich stolz bin. Ich will jetzt nicht hören, dass ich falsch mit meiner Zeit umgehe. Ich will jetzt nicht hören, dass ich meine Ehefrau vielleicht gerade gar nicht liebe und nur nach mir selbst schaue. Ich will jetzt nicht hören, dass ich zu viel am Handy bin und mich vor anderen Menschen präsentiere. Ich will all das jetzt gar nicht hören. Und wir nehmen die Wahrheit Gottes nicht an. Aber er arbeitet in unser Herz und zeigt uns das, bis wir uns dem irgendwann beugen. Wir sagen, ja, Herr, diese Wahrheit, die muss in mein Leben. Sie muss mich verändern. Bete heute, dass Gott dein Herz offen macht für sein Wort. Dass du es in allen Lebensbereichen annehmen kannst und nicht dagegen ankämpfst. Dass du dir nicht schön redest. Vielleicht siehst du in deinem Leben, dass du die Wahrheit immer wieder neu bezeugen darfst. Ich habe mal in meinem Leben gedacht, es liegt daran, dass ich zu wenig Situationen hatte, in meiner Ausbildung vor allem den Glauben zu bezeugen. Und ich würde es ja tun, aber Gott schafft einfach nicht die Möglichkeiten. Und habe dann gebetet, dass Gott mir die Möglichkeiten schenkt. Und ich kam abends heim und habe nachgedacht. Ich hatte 8 Möglichkeiten, keine einzige genutzt. Ich habe gemerkt, es liegt gar nicht an den Möglichkeiten. Es liegt daran, dass ich lernen muss, das zu tun. Und so durfte Gott mir immer wieder die Gnade geben, dass ich das nutzen durfte in meinem Alltag, aber habe immer wieder neue Möglichkeiten, die verstrichen werden. Aber es ist ermutigend zu sehen, oder? Wenn Menschen diese Wahrheit bezeugen. Lass uns auch hier feststehen und Gott darum bitten, dass wir uns auf die Seite der Wahrheit stellen und treue Bezeuger dieser Wahrheit werden. Vielleicht erwischst du dich manchmal, wie du diese Wahrheit umgehst. Manchmal wehren wir uns gar nicht so sehr gegen die Wahrheit, sondern wir lassen sie stehen und halten unsere Herzen unberührt davon. Und wir sagen, ja Gott, ich weiß, das ist die Wahrheit. Das ist das, was in deinem Wort steht. Aber ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen diesen Weg. Wir hören die Wahrheit, wir lesen die Wahrheit, aber sie erreicht nicht unser Herz. Unser Herz bleibt kalt. Bete heute dafür, dass die Wahrheit Gottes dein Herz nicht kalt lässt. Dass du neues Feuer für Jesus bekommst. Und wir sehen die Verkündigung der Wahrheit. Die Gemeinde tat das. Sie haben sich im Leid gefreut. Sie brannten für Jesus. Lasst uns auch heute dafür beten, dass auch wir neu für Jesus brennen. So wie die erste Gemeinde, jeden Tag und an jedem Ort. Damit alles zu seiner Ehre sei. Amen.